Hast du das schon einmal erlebt, absolut abhängig von Gottes Gnade, die eigene Schwäche und Fähigkeit vor Augen, schmerzende Ohnmacht angesichts von Leid, Krankheit, Schwierigkeiten oder verfahrenen Situationen, so das Empfinden, jetzt kann nur noch Gott helfen. Alles ausprobiert, alles irgendwie gesucht, keine Antwort. Wem diese Frage nicht, oder diese, so eine Erfahrung nicht ganz fremd ist, der kann sich heute Morgen mit einer Frau identifizieren. Diese Frau hätte auch aus Gummersbach kommen können, aber vielleicht noch viel mehr so eine typische Frau auf der Flucht aus dem Nahen Osten, Iran, Afghanistan, Syrien oder auch Ukraine. Sie war eine nicht-jüdische Frau. Also für die Juden nicht dazugehörig oder rein Abstand halten. Und Markus, der das Evangelium geschrieben hat, von dem wir das gleich lesen, er berichtet, wie Jesus einer Frau begegnet, die alles auf eine Karte setzt, die in ihrem Vertrauen zu Jesus unbeirrbar und nicht zu ermüden ist. Sie schmeißt sich vor Jesus auf den Boden, hält ihn womöglich auch noch fest, setzt ihre ganze Hoffnung auf Jesus und erlebt einen uns weniger geläufigen Jesus. Einen zurückweisenden Jesus. Einen fremdenfeindlichen Jesus. Einen Jesus, der mit jüdischem Nationalblick reagiert. Sodass wir als fromme Christen, die wir manchmal denken, wir wüssten immer genau, wie Jesus ist und wie er zu reagieren hat, fast sagen möchten, Jesus, hallo, das kannst du nicht machen, so kannst du hier nicht reagieren. Das darf man nicht. Ich lade euch ein, dass wir zusammen lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann in Markus 7 mit aufschlagen, Vers 24 bis 37. Und wir lesen erst 24 bis 30, aber ich habe euch den Text auch mitgebracht. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. In der Gegend von Tyrus und Sidon haben auch Juden gewohnt. Das ist nicht jüdisches Kernland. Wahrscheinlich ist Jesus deswegen auch dorthin gegangen. Aber diese Frau war eine wirkliche Nichtjüdin, eine wirkliche Fremde, eine Ausländerin durch und durch. Kulturell und religiös, sagte ich schon, Abstand angesagt. Nicht nähern, nicht berühren, nicht grüßen, nicht miteinander reden. Im Matthäusevangelium wird die gleiche Begebenheit berichtet. Dort antwortet Jesus der Frau noch nicht einmal. Erst als die Jünger ein bisschen Stress schieben und sagen, Jesus, kannst du dich mal bitte drum kümmern? Die nervt langsam. Erst dann geht er überhaupt auf die Frau ein. Jesus hatte nicht nur einen stressigen Arbeitstag hinter sich, sondern viele, sehr viele. Da war gerade die Speisung der 5000 und das waren ja nur die Männer. Da waren also noch einige andere mehr. Und wir haben es eben gelesen, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war und schon bald kam eine Frau. Hatte Jesus genug, würden wir heute sagen, Jesus hatte mal gerade echt keinen Bock mehr auf Menschen. Aber Jesus kannte doch die Menschen. Sehr menschlich, wie Markus hier Jesus beschreibt. Was ist das für einer? hätte Jesus gesagt, boah, du, es tut mir echt leid, liebe Frau, aber ich kann gerade nicht mehr. Bitte gib mir mal einen Tag Ruhe und komm morgen wieder. Okay, das hätten wir ja vielleicht noch akzeptiert. Ärgert dich das, wie Jesus mit der Frau redet? Hat er sie gerade Hund genannt? So abweisend und scheinbar von oben herab? Fest steht, Jesus ist nicht in unserem Sinn politisch korrekt. Für die damalige Zeit und die Kultur und diese Begegnung erstmal völlig in Ordnung. Aber Jesus ist offensichtlich nicht der nette, immer verständnisvolle Softie, der alle Bedürfnisse voller Wertschätzung und Ermutigung erfüllt. Jesus ist kein netter Mann. Grund genug aufzugeben für die Frau. Aber diese Frau gibt nicht auf. Wann gibst du auf zu glauben? Dass Jesus eingreift und hilft, wie steht es um dein Vertrauen, deine Beharrlichkeit im Glauben? Vielleicht ist es aber auch alles ganz anders, als ich es bis jetzt eben so skizziert habe. Vielleicht will Jesus seinen Jüngern eine eindrückliche Lektion erteilen. So nach dem Motto, wenn einem schon mal eine Frau mit so einem Glauben, mit so einem Dranbleiben begegnet, dann will ich auch zeigen, wie ihr Herz wirklich aussieht. Ihr könnt was lernen. Definitiv holt Jesus hier alles aus der Frau heraus. Maximale Hürde und sie nimmt die Hürde. Im Matthäusevangelium sagt Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Ihr Glaube ist groß genug, dass er diese Hürde, diese Abweisung, dieses stehen gelassen werden einfach nimmt. Und theologisch gesehen, wenn man die Bibel anschaut, ist hier das kleine Wörtchen zuerst noch wichtig. Jesus sagt, die Kinder sollen zuerst satt werden. Jesus kam zuerst zu seinem Volk. Das Evangelium ist zuerst für die Juden und dann für alle anderen Menschen. Gott hat Israel zuerst auserwählt. Mose kommt zum Pharao und sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass ihn ziehen. Und deswegen sagt Jesus, lass zuerst die Kinder satt werden. Schauen wir uns nochmal die Reaktion der Frau an. Vers 28. Immer noch liegt die Frau zu Jesu Füßen. Sie akzeptiert, dass der Tisch für die Juden gedeckt ist, zuerst. Dass das Evangelium und dass Jesus für alle gilt, für Tyrus, für Sidon, für Gummersbach, das liegt noch in Zukunft. Sie akzeptiert demütig Gottes Plan, das Evangelium den Juden zuerst. Sie ist nicht beleidigt, sie ist nicht angepasst, sie verteidigt sich nicht, sie geht nicht gegen Jesus, sie gibt aber auch eben nicht auf. Okay, ich bin ein Hund. Ich habe es nicht verdient. Aber, und das hat sie schon verstanden, es ist das gleiche Brot, das die Juden zu essen bekommen, als was auch die Nichtjuden satt macht. Ich glaube an den gleichen Gott, ich glaube an deine Macht, Jesus. Das gleiche Evangelium, zuerst den Juden und dann auch allen anderen. Wie diese Frau redet und handelt, ist eine beschämende Lektion für die Jünger. Sie können es beim Zuschauen lernen, man nennt sowas Erlebnispädagogik. Wahrscheinlich haben die Jünger erst später richtig begriffen, was hier vor sich ging. Und unser Gott macht das ja gerne. Dass er das von Menschen Verachtete, das als unwert Angesehene oder was gar nicht angesehen wird, nimmt, um das Angesehene und oft so scheinbar so Wichtige lehren möchte. Nur die Wichtigen checken es nicht immer. In diesem Fall ist es erstens eine Frau. Zweitens eine waschechte Heidin, also eine, ich sagte schon, eine Nichtjüdin, die nicht zum auserwählten Volk gehört, die den auserwählten jüdischen Männern eine Lektion im Glauben erteilt. Kann sich ein Bankdirektor etwas von einem Bürgergeldempfänger sagen lassen? Kann jemand, der sich ganz oben auf der Leiter der reichen, schönen, gesunden, Schlauen und Erfolgreichen befindet, sich etwas sagen lassen von jemand, der da ganz unten an der Leiter zu stehen scheint, gescheitert, finanziell abhängig, krank. Könnte es also sein, dass vielleicht auch wir von dieser Frau, deren Namen wir noch nicht einmal kennen, nur diese Herkunftsbezeichnung Syrophönizierin, auch etwas lernen können? Ist vielleicht auch für uns eine Lektion für den Glauben hier drin? Schauen wir uns erstmal an, was kennzeichnet den Glauben dieser Frau. Die Haltung der Frau zeigt Glauben, Vertrauen, wie er sein soll. Sie ist demütig, sie ist zerbrochen, sie akzeptiert die Haltung von Jesus, sie ist mit ganzem Herzen dabei. Jesus ist nicht irgendein Heiler für sie, den sie jetzt auch noch ausprobiert. Sie setzt alles auf die eine Karte, auf die Karte Jesus. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Sie ist reumütig und bittet Jesus um Erbarmen. Sie ordnet sich Jesus unter. Sie wirft sich Jesus zu Füßen. Und schlau ist sie obendrein noch. Sie hört dieses Bild von Jesus, dieses Gleichnis mit dem Tisch und mit den Kindern und den Hunden darunter und entwickelt das Bild weiter, denkt in dem Bild weiter. Diese Frau zeigt einen unnachgiebigen Glauben, einen beharrlichen Glauben. Einen Glauben, der festhält, trotz solchen Zurückweisungen und Rückschlägen. Können wir also etwas über eins der wichtigsten oder das wichtigste Thema der Bibel lernen? Glaube zieht sich vom Alten bis ins Neue Testament durch als der Weg zu Gott. Es gab noch nie einen anderen Weg. Immer der Weg des Glaubens, des Vertrauens, mit dem uns schon die Väter, die Erzväter, diesen Weg uns gewiesen haben. Und Glaube zu stärken, dass Glaube wächst, ist wohl die wichtigste Aufgabe der Gemeinde. Der Glaube entsteht, wird stabil, indem wir das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes hören, es in unser Herz aufnehmen und dass es immer mehr unser Denken und Handeln prägt. Im Hebräerbrief heißt es, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, alles, wie wir im Glauben, im Vertrauen, wo wir zu Gott nahen, zu Gott hingehen, er wird es belohnen. Er wird es nicht unbelohnt lassen. Der Apostel Johannes schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist die Überwindung des Systems Welt, die Gegenkraft zu dieser Welt. Glaube, Vertrauen ist also die Kraft, die es mir ermöglicht, dass ich anders lebe als alle anderen in dieser Welt. Die Gegenkraft, die es mich aushalten lässt, ausgelacht, gekränkt und wie unsere Glaubensgeschwister es erleben, gefoltert und getötet zu werden und trotzdem Jesus treu zu bleiben. Glaube hat eine riesige Kraft. Ich glaube, dass ich geliebt bin und dass mein Gott alles kann und groß ist. Glaube versetzt mich in die Beziehung zu Gott und ich bin nicht mehr gefangen in meinem Denken, in meinen Möglichkeiten, in meinen Umständen, meiner Situation, in dem, was mich gerade bedrängt, frustriert oder kaputt macht. Ich kann diesen Text der Begegnung Jesu mit dieser Frau nicht anders lesen als gegen die Not auch in unseren Gemeinden. Zerbrechende Ehen, Familien, die im Auseinandergehen sind, Menschen, die in Krankheitsnöten sind, körperlich oder seelisch und letztlich auch unsere Gebetslosigkeit, unsere Glaubensarmut oder unsere Resignation. Was bedeutet das für unser Beten? Will Gott bedrängt werden? Jesus erzählt mal zwei Geschichten über das Beten und sie scheinen zu bestätigen, dass es Jesus bei dieser Begegnung wichtiger war, eine Lektion über den Glauben weiterzugeben, als theologisch und jüdisch korrekt zu handeln. Da ist das Gleichnis von einem ungerechten Richter, also einem Richter, der immer so recht spricht, wie es ihm gerade behagt oder wie er gerade Lust hat. Und eine Witwe kommt und bedrängt ihn. Tag und Nacht. Und irgendwann sagt er, bevor die Witwe mich jetzt noch schlägt, werde ich ihr Recht geben. Und Jesus sagt, um wie viel mehr wird der Vater euch Recht geben, wenn ihr Tag und Nacht betet. Und Lukas, der uns diese Geschichte berichtet, leitet das Gleichnis ein, indem er sagt, Jesus erzählte dieses Gleichnis damit oder um zu lehren, dass sie immer, fortwährend immer beten sollen. Und da ist noch ein Gleichnis von einem Freund, der in der Nacht zu seinem Freund kommt und sagt, ich habe Besuch bekommen, ich brauche was zu essen, ich habe aber nichts. Klopf, 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 kannst du mir bitte etwas geben? Sagt, ich schlaf schon. Und er klopft so lange, bis der Freund sagt, ja gut, was soll ich denn machen, so kann ich auch nicht schlafen. Dann gebe ich ihm eben was für seinen Besuch. Was ist die Botschaft? Bleib dran, sei unnachgiebig, sei beharrlich. Bleib dran in deinem Glauben, in deinem Gebet, in deinem Vertrauen zu Gott. Der Glauben der Frau überwindet das Herz von Jesus. Und Jesus lobt den Glauben der Frau. Wegen dieses Wortes willen oder da hast du recht, Frau, dein Glaube ist groß im Matthäus-Evangelium, deine Tochter ist geheilt. Nur noch mal ganz persönlich und zu uns heute Morgen hier in Gummersbach. Wie viel bist du bereit, auf diese Karte zu setzen? Oder was hat dein Glauben vielleicht vergiftet, gekränkt, frustriert? Glaube ist ein Geschenk, das ist richtig. Und doch gibt es Dinge, die unseren Glauben behindern können, krank machen können, kaputt machen können und Dinge, die wir für unseren Glauben tun können. 5 Punkte, die Glauben ersticken, vergiften können und was wir dagegen tun können. Wo bist du? Wo stehen wir? Wir leben noch nicht ganz in einer Schamkultur. Man sagt ja, unsere Kultur verändert sich zunehmend. Und trotzdem schämen wir uns oft. Laut und klar von Schwierigkeiten, von Nöten, von Bedürfnissen zu reden. Zu sagen, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe. Das wird den meisten von uns schwierig über die Lippen kommen. Überhaupt schon mal alleine vor Gott, dann vielleicht in einer kleineren Gruppe des Vertrauens, in einem Hauskreis oder vor Freunden und dann noch erst recht in einer Gemeinde. Diese Frau hätte eine besessene, kranke Tochter behalten, wenn sie sich geschämt hätte. Was können wir der Scham entgegensetzen? Schamloses Beten. Also nicht, Herr, wenn es eventuell vielleicht dein Wille ist, könntest du vielleicht möglicherweise schütte dein Herz vor ihm aus. Ich finde, was wir in dem Video gesehen haben, ist auch eine Anleitung dazu, alles rauszubringen vor Gott, was in unseren Herzen ist. Sag ihm, wieso du so nicht mehr weitergehen möchtest. Was können wir noch entgegensetzen? Dass wir zu Menschen unseres Vertrauens gehen, dass wir nicht alleine bleiben, die auch im Glauben unterwegs sind, Scham überwinden und Glauben stärken lassen. Unser Feind hat das Ziel, uns zu isolieren, uns zu vereinzeln, weil er uns dann sehr viel besser unseren Glauben zerstören kann. Aber Jesus sagt, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass du durchhältst, auch durch so eine schwierige Situation, die uns immer wieder mal begegnet. Und Jesus zieht uns in Beziehung hinein, in denen wir uns gegenseitig stärken, ermutigen können. Jeder hat schon negative Erfahrungen gemacht, vermute ich. Von Gott Hilfe erwartet und es ist nicht sofort oder nicht auf die Art und Weise eingetreten, wie ich es mir gewünscht habe. Die Gründe kennen wir oft nicht, manchmal schon. Was kann ich dem entgegensetzen? Bibel lesen, ganz platt. Wort Gottes aufnehmen. Das stärkt den Glauben. Es schenkt neuen Glauben. Ein Pastor sagte mir mal, wenn ich sonntags nach dem Gottesdienst oder montags dann, wenn die Woche vorbei ist, völlig am Ende bin und nicht mehr weiß und noch 300 Kritiken bekommen habe zu dem Gottesdienst, was alles falsch war, dann schlage ich die Bibel auf und lese die Psalmen, so lange, bis mein Kopf wieder klar ist, bis ich wieder glaube, dass Gott trotzdem mit uns geht. Wie wir es auch im Video gehört haben, der Name Gottes wieder über allem steht, dass Gott in Kontrolle ist. Und dann gibt es schlicht Unglauben. Menschen, die mir nicht erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, sondern mir nur erzählen, was sie nicht mit Gott erleben und wieso das alles so schrecklich ist und so schwierig und so weiter. So etwas kann bedrücken, sich wie so eine würge Schlange um uns legen oder unseren Glauben in die Tiefkühltruhe legen. Pass auf, was du zuhörst, wem du zuhörst und was es mit dir tut. Prüfe, was in dein Herz hineinkommt und füll dein Herz mit Gutem, mit Glaubensstärkendem und bete, dass du Glauben weitergeben kannst. Gleichgültigkeit, naja, wenn nichts passiert und die Not anderer und vielleicht sogar deine eigene berührt dich irgendwann nicht mehr. Was kannst du dem entgegensetzen? Schreie zu Gott, bis er dein Herz wieder weich macht, wieder lebendig macht, wenn du merkst, dass es kalt und tot geworden ist. Davon leben wir. Die Bibel sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, aus dem Herzen kommt unser Leben hervor. Und die Schwester der Gleichgültigkeit ist die Bequemlichkeit. So nach dem Motto, ich bin ja froh, dass es mich nicht getroffen hat, sind ja nur irgendwelche anderen. Was können wir dem entgegensetzen? Schau die Not an, packe an. Dein Leben und Beten und Arbeiten wird einen Unterschied machen, indem wir handeln. Ich lese uns nun noch den zweiten Abschnitt vor, ein paar Verse. Keine Sorge, es folgt keine zweite Predigt. Es ist nur der Abschluss, es soll unseren Glauben stärken, wie es weitergeht in Kapitel 7, Vers 24 bis 37. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend, Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata. Das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Jesus heilt einen Taubstummen und die Leute rasten aus, sie sind total begeistert. Jesus macht alles gut. Wann gibst du auf zu glauben? Gib nicht auf. Häng dich an Jesus dran. Nimm dir ein Beispiel an dieser Frau, die sich dranhängt an Jesus, sich nicht zurückweisen lässt, solange dran bleibt, bis Jesus ihr antwortet, bis Jesus reagiert und bis sie Jesus Stimme hört über ihr. Jesus betet für dich, Jesus spricht uns zu, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Bleibe im Glauben, wachse im Glauben, bete um Gottes Eingreifen und erwarte es. Und dann kannst du antworten auf die Frage, wo bist du? Bei Jesus. Amen. Am Ende bleibt einfach nur manchmal ein stilles Flehen ganz tief unten im Herzen. Jesus, mach du in mir. Schaff du in mir, was ich nicht schaffen kann. Martin Luther schrieb zu unserem Text heute, ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich, Vater. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wir singen jetzt ein Lied, das ist das Glaubensbekenntnis. Das sind unglaubliche Dinge, die in diesem Glaubensbekenntnis gesagt werden. Und ich lade ein, etwas zu tun, während wir dieses Lied singen. Wenn du sagst, ja, das ist mein Glaube. Oder wenn du sagst, ja, ich wünsche mir, dass mein Glaube wieder gestärkt wird. Wenn du den Wunsch, diese Sehnsucht hast, Jesus, bitte gib mir neuen Glauben, neues Vertrauen, neue Beharrlichkeit. Ich will mir ein Beispiel nehmen an dieser Frau, Da lade ich dich ein, hinzuknien, auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Hilf mir, rette mich. Und ich bekenne es im Glauben, was wir jetzt in diesem Lied singen.